SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Heute bei uns im Studio prominenter Besuch, Entertainer Ron Williams ist hier. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, aber Entertainer, komm.
Es gibt lieber so
Sänger,
viel
Schauspieler,
zu
Schauspieler, Bühnenarbeit.
Bühnenarbeiter.
Entertainer.
Sie, ja. Es gäbe so viel zu Ihnen zu sagen, denn Sie haben jetzt gerade schon einiges aus Ihrem Leben erzählt. Eigentlich muss ich Sie fragen, welchen Job Sie noch nicht gemacht haben in
ja.
Ihrem Leben.
Ja, das stimmt. Ich hatte ja sehr, sehr viele verschiedene Jobs, besonders hier in Stuttgart. Stuttgart ist, wo meine German Odyssey begann. In Uniform, als GI, in Robinson Barracks oben, als Soldat in 61, spät, Sommer 61, kam ich aus Bremerhaven an. Mit 100 anderen Soldaten, die gingen alle in verschiedenen Richtungen. Ich da oben zum Robinson Barracks und wurde dann umgeschult. Ich war ausgebildeter Militärpolizist und hatte in Georgia und Virginia, in den Südstaaten, so unangenehme Erfahrungen gemacht, rassistischer Natur. Denn ich kam aus Kalifornien, sehr liberal. Ich war gut ausgebildet, ich konnte gut Deutsch, aber gut Englisch. Und ich passte nicht in diese Klischee der Schwarzen der damaligen Zeiten in Süden. Und ich war ziemlich frech mit meinem Mundwerk. Und da haben die weißen Kollegen das nicht so gefallen. Da hatte ich sehr viele Probleme. Da habe ich gesagt, Mensch, unangenehm. Ist das die USA auf einmal? Georgia, ich komme aus Kalifornien, liberal. Und in Georgia dieses, wenn Sie in die Stadt gehen, bitte gehen Sie in den Hintereingang. Schauen Sie keine weiße Frau in die Augen. Sprechen Sie keine weiße Frau an. Wenn Sie auf der Straße laufen, meine Herren, und eine weiße Gruppe entgegenkommt, gehen Sie auf der anderen Seite der Straße. Ich dachte, wo bin ich hier?
Wie liberal haben Sie denn dann Stuttgart empfunden?
Ja, dazu komme ich jetzt. Dann komme ich hierher aus den USA, nachdem ich dies alles erfahren habe. Und bin in diesem Land, was berühmt war als das Schlimmste, nicht auf Erden, dank Herrn Hitler und seinen Gaunern. Und Stuttgart, das sah ich schon, 1961 waren noch viele Gebäude. Man sah, dass hier Krieg war. Und diese alte Generation war noch sehr präsent. Und da habe ich etliche Begegnungen gehabt, wo ich das erfuhr. Und es hat mich, statt zu schockieren, es hat mich interessiert. Ich wollte das wissen, warum? Wie kann das sein? Wenn ich in ein Lokal reinkam, als Schwarze, ich bin immer unterwegs gewesen, alleine. Die meisten Jungs sagen, Ronnie, who were the fucking crowds? Und ich sage, nein, ich will dieses Land, ich will wissen, warum. Da ging ich in eine Gaststätte rein, Tür geht auf und alle Köpfe drehen sich zu mich um. Da kommt ein Neger rein. Und ich dann, frech wie ich war, meine Damen und Herren, Sie brauchen keine Angst zu haben, ich habe schon warm gegessen heute Morgen. So was habe ich immer vor mir aus. Und das war irgendwie, ein paar haben gelacht, ein paar haben, und da habe ich gesagt, Humor könnte ein Weg sein, mich da in diesen neuen Germany, mich da zurechtzufinden.
Humor und Neugier, die merkt man ja. Ihnen absolut an.
Ja.
Und Sie haben eine unglaubliche Energie.
Oh, ja.
Wo nehmen Sie denn Ihre Energie her?
Ja, sagt man Gott gegeben oder ich weiß nicht, von den 12 Damen im Himmel? Ich weiß nicht. Nein, man muss dafür was tun. Ich habe Glück, dass ich in den 70er Jahren TM, Transzendentale Meditation, gelernt habe. Ich meditiere jeden Morgen 20 Minuten, mein Prana-Yoga und so weiter. Und ich lebe gesund, ich esse. Ich habe entschieden, dass ich nur organisch essen möchte. Das tue ich auch. Wenig Fleisch, wenn ja, organisch und selten. Und alternatives Fasten. Montags, Mittwochs, Freitags esse ich tagsüber nicht, nur morgens etwas.
Seit 60 Jahren Bühnenarbeiter, haben wir gerade schon gehört, von Ron Williams heute Vormittag bei uns in SWRs Leute. Und Sie sind immer noch auf der Bühne. Morgen sind Sie in Mannheim im Kapitol, übermorgen sind Sie in Stuttgart. Ron meets Harry heißt das aktuelle Programm. Künstler und Bürgerrechter Harry Belafonte, setzen Sie da ein Denkmal. Haben Sie ihn eigentlich mal persönlich getroffen?
Oh ja. In New York in seinem Büro einmal und hier auf der Bühne, hier in Europa auf Tournee, als er auf Tournee war, hinter der Bühne zum ersten Mal. Und natürlich als Teenager ihm dreimal begegnet, das heißt er mit seiner Musik begegnet und da habe ich mehr mein Interesse an ihm entdeckt und auch diese zwei Filme gesehen, die er gemacht hat damals, Carmen Jones und Island in the Sun. Und die habe ich beide angeschaut und war begeistert und erfuhr ich dann von seinem politischen Aktivismus. Sein Mut, seine Courage gegenüber Mächtigen, sich zu positionieren, lautstark, gegen Rassismus und gegen diese ganze Politik von einem Ronald Reagan oder einem Bush und Nixon sowieso. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, ein Friedensaktivist und Anti-Atomkraft, in der Anti-Atomkraft-Bewegung war er sehr engagiert. Er hat ein Krankenhaus für Arme gebaut, also ganz, ganz viel. Und wenn Sie jetzt ihm ein Denkmal auf der Bühne setzen, wie machen Sie das?
Ich setze kein Denkmal, warum muss ich nicht? Das ist, ja. Ich muss, er ist schon ein Denkmal. Nein, nein, es ist eine kleine Hommage, denn ich hatte das Glück durch meine persönliche, dass ich kennenlernte und auch die Ähnlichkeit, etwas, sagen wir so, in seinen Lebensweg, denn er ist halb Jamaikaner. Das heißt, seine Mama war halb Schottin und halb Jamaikaner. Papa war auch von der Karibik. Mein Vater, mein biologischer Vater, ist auch von Jamaika. Er ist von Montego Bay. Ich bin ein jamaikanisches Kuckucksei, könnte man sagen. Denn mein Name ist ja Williams, dürfte nicht sein, denn er war nicht mein biologischer Vater, der Herr Williams. Das wusste er aber nicht, ich auch nicht. Habe ich mit 16 erst erfahren, dass mein Vater hieß eigentlich Henry Clark mit E.
Ja.
Und das war eine Liebesaffäre meiner Mutter. Und das war ein Schock damals. Aber ich wusste es nicht, bis ich 16 war. Und dann habe ich dann erfahren von meinem Onkel, mein Dad inzwischen, mein neuer Vater, mein Onkel, dass er ihm Gesangsunterricht gab in New York City in seinem Studio in Carnegie Hall. Denn mein Dad war auch Gesangslehrer, dem Voice Coach. Marcus Hall hieß er. Und Harry Belafonte hatte bei ihm. Und als ich Harry dann fragte in San Piero hinter der Bühne das erste Mal, ich sagte, Mr. Belafonte, können Sie sich erinnern an einen Marcus Hall? Sie haben damals, did you take voice lessons? Und diese Stimme, how can I forget it? Wie konnte ich es vergessen?
Nehmen Sie uns gerade mal mit. Olivia und Rudy schreiben schon per Mail ins Studio.
Hey, Rudy,
und
Olivia,
freuen sich auf
Grüße,
die Show.
Grüße,
sind mit
beiden.
Dabei.
Ja.
Sagen Sie uns einfach mal, was erwartet denn das Publikum auf der Bühne bei Ron Meets Harry?
Naja, ich noch einmal. Viele wissen nicht, Harry Belafonte, bevor er Calypso-Singer oder Volkssänger wurde und berühmt, war er Jazz-Singer. Mit 21 fing er an in einem Jazz-Club, einem legendären Jazz-Club in Manhattan, The Royal Roost, als Jazz-Singer. Und zwar als Pausenfüller zwischen den großen Acts der Hacks durfte er ein paar Songs singen. Er war furchtbar nervös am Anfang, denn hinter ihm stand Charlie Bird Parker oder Max Roach on Drums, die ganz großen, Al Haig und Piano, die ganz großen und er da vorne. Und dann langsam aber wurde er zum Star und zum wirklichen Jazzstar, Sänger. Und er sagt auch, er war kein Sänger eigentlich, er war auch kein, er ist da reingefallen quasi. Und wir, dieses Programm ist mit einem Jazz-Trio, der Jörg Seidel-Trio, für mich der beste Swing-Trio Deutschlands. Jörg Seidel arbeitet mit ihm seit 2008 mit mehreren Programmen. Mein Hautnah-Programm, mein biografisches Programm, Jazzin' Up the Soul, wir haben mehrere Programme zusammen. Aber dieses Programm ist die Songs von Harry mit einem Jazz-Trio und arrangiert so wie damals, ähnlich wie er damals gesungen hat in diesem Club. Und da tun wir Mathilda und so weiter. Und
hätten wir die Gelegenheit, jetzt am Montagvormittag, Ihre Stimme klingt so voll jetzt schon, so ein ganz kleines.
Ja, aber das ist ja ist kein Instrument. Deo, deo, daylight come on me one go home. Deo. Mi sede, mi sede, mi sede, mi sede, mi sede, oh. Daylight come and me one go home. Hey, Mr. Taliman, tally me banana. Daylight come und so weiter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir wollen mehr aus Ihrer Biografie erzählen. Ah. Sie sagten gerade in der vergangenen Runde, als Sie dann erfuhren, dass Sie kein Williams sind.
Ja.
Also Sie wussten lange Zeit gar nicht, wer Ihr leiblicher Vater ist.
Nein, nein, nein.
Wann haben Sie es erfahren?
Ich war 16 und eines Tages, das war kurz nachdem ich im Kino war und habe Harry Belafonte in diesem Film Island in the Sun, wo er eine weiße Frau lieben dürfte und einen riesen Skandal ausbrachte in Amerika wegen dieses Film, dieser Rolle. Und da habe ich meinen Dad erzählt davon. Denn erfuhr ich von ihm, dass er ihm Stimmunterricht gegeben hätte. Und dann sagte meine Tante, Ron, setz dich hin, ich will dir was sagen. Du heißt gar nicht Williams. Und ich sage, wie, was? Nein, denn meine Schwester, deine Mama, Elizabeth, hatte eine Affäre mit einem sehr gut aussehenden Jamaikaner. Er hieß Henry Clark und du bist das Kind. Du bist you're the result. Und sie sagt, ich bin hochgesprungen und bin durch die Wohnung gerannt und geschrien, I'm gonna be somebody, I'm gonna be somebody, weil ich wusste, irgendwas in meinem Leben stimmte nicht.
Sie hatten so ein Gespür dafür, dass das
ja, mein Halbbruder und Halbschwester sahen ganz anders aus. Und außerdem hat meine Oma, sie dachte, sie sei meine Oma, der Mutter meines Herr Williams, mich mit 11 zu einer Nervenheilanstalt gebracht. Und das saß der Herr Williams. Und sie sagte, das ist dein Vater. Und ich sah diesen leider armseligen Menschen und ich dachte, nein, das ist nicht mein Daddy, nein, ich wollte es nicht wissen.
Ja.
Und dann kommt dieser wunderbare Tag, wo meine Tante Marion sagt, Ron, du bist ein karibisches Kuckucksei. Und ich sage, ich freue mich, dass meine Mama ist fremdgegangen. Gott sei Dank ist sie fremdgegangen.
Ihre Biografie gibt so viel her. Damit gehen Sie auch auf die Bühne und erzählen Ihre Lebensgeschichte.
Hautnah heißt das Programm.
Das Programm Hautnah. Ja. Und vielleicht können wir da auch eingehen auf die Geschichte Ihrer Mutter, die teilweise auch sehr tragische Züge hatte. Denn Sie sind viel in Pflegefamilien gewesen. Ihre Mutter kam ins Gefängnis. Aus welchem Grund?
Sie ist mit meinen drei Schwestern und meine Mutter war die mittlere und die ältere. Und der Papa, mein Großvater, war ein großer Pastor, ein Baptistenpastor. Und der war bekannt in ganz Kalifornien, Oregon, Washington, der Westküste. Angesehener Mann und sehr konservativ natürlich. Und sie war die Rebellin in der Familie. Sie war zwar Chordirektrice und Pianistin und hochbegabt, hochintelligent, aber rebellisch. Für diese Zeit sehr, sehr emanzipiert. Die anderen Schwestern waren jetzt brav. Und dann natürlich, als das rauskam, dass sie verliebt war mit ehrlicher Liebschaften, eine war ein weißer Ex-Polizisten. Und er, so die Geschichte war, das habe ich in der Zeitung dann gelesen später, er hat gedroht, mich umzubringen, das Kind, wenn sie nicht mit ihm abhaut nach Las Vegas. Irgend so eine Geschichte.
Ja.
Und dann gab es einen Kampf in ein Auto mit einer Pistole und die Pistole ging los und er starb. Sie wurde verhaftet. Skandal, Zeitung, Presse, Tochter von Pastor Reverend Davis' Tochter Elizabeth Davis, Mörderin.
Wie alt waren Sie?
Ich 2, 2,5. Und sie gab, bevor sie ins Gefängnis ging, gab sie mir als Geschenk an eine Freundin, eine reiche Frau, Frau Parks, hat eine große Villa und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war 2,5, 3, ich war auf einer Balustrade in diesem großen Haus und da kamen Damen zu einem Damenkränzchen und eine sah mich oben und sagte, ah, ist das nicht der Ronnie, der Sohn von Elizabeth? Und ja, und Elizabeth hat mir ihn geschenkt und ich werde ihn morgen adoptieren. Und ich checkte nur, das ist nicht meine Mama und was ist los hier? Und dann diese Frau rief meinen Onkel an, dieser Mann, meine...
Und hat das erzählt wahrscheinlich.
Und erzählt, ich habe den Ronnie gesehen bei Frau Parks, wieso, sie hat gesagt, sie wird ihn adoptieren. Er sagt, nein. Er fuhr am nächsten Tag, holt mich da raus, brachte mich zur Familie zurück, blieb nicht lange, weil ich sehr schwierig war. War of the State of California, wie heißt das, wenn der Staat sich übernimmt? Und dann habe ich dann 5 Kinderheime,
das heißt Pflegeheime. Die Fürsorge für Sie.
Fürsorge benommen. Yeah. Und dann war die Odyssey durch diese ganze, Erziehungsheime, bis ich 15 war. Dann kam ich zu meiner Mutter zum ersten Mal mit 15 in Los Angeles. Sie war aber Alkoholikerin und leider Gottes immer noch nicht auf dem richtigen Pfad. Ich wurde wieder weggenommen von dem Staat, wieder in einen Pflegeheim. Und wieder kam mein Dad, mein Onkel, zum dritten Mal jetzt und holt mich wieder raus. Und dann wurde er mein, ich wurde dann bei den beiden, denn die letzten, bis ich 19, 18 war, bei denen Vater und Mutter.
Und dann sagt ihr Onkel, geh nach Deutschland? Und
ja, weil er war klassischer Sänger, er war Tenor, Bariton, er hatte Deutschland erlebt in den 30er Jahren, studierte in London, sagte Ron, join the army. Und dann kommt zurück. Ich wollte Anwalt werden. Ich hatte schon ein Scholarship in Dartmouth University, Westküste, Ivy League. Nein, geh nach Germany, join the army and see the world and come back and then decide. Und ich bin nach Stuttgart gekommen, gell, nicht wahr?
Als GI kam Ron Williams 1961 nach Stuttgart. Und ihr Alltag hatte dann plötzlich ganz viel mit sowas zu tun, wo wir gerade drin sitzen, mit einem Radiostudio. Sie waren dann bei AFN.
Ja.
Welche Erinnerung ist da ganz besonders wach?
Naja, natürlich, ich wurde umgeschult von Militärpolizisten, weil ich hatte da sehr viele rassistische Sachen in Virginia und Georgia und da wollte ich nicht mehr dabei sein. Und da hatte ich Glück, über meinen Kongressabgeordneten bekam ich dann ohne Probleme eine neue Ausbildung zum Printjournalist und was Sie hier machen, am Radio, am Mikrofon, Stuttgart AFM. Und da habe ich natürlich, es war Stuttgart Post Reports, war der Name der Sendung. Da durfte ich durch Stuttgart, durch hier rumreisen mit Fotografen, Fernsehturm, Story über den Fernsehturm. Bad Leutze, Story über Bad Leutze, was das ist. Die Amerikaner kannten das gar nicht, Bad, was ein Bad Leutze ist und überhaupt diesen...
Das Mineralbad,
ja,
alle,
das,
hat,
das war alles, das war exotik. Ja. Und dann natürlich, das erste Story war wo? Hohenzollernschloss. Denn ich hatte mein Schulpapier, war Friedrich der Große. Das war mein Große in der Highschool, dieser Mensch, Friedrich der Große von Preußen, fand ich sowas von aufregend. So, da habe ich mein erstes Story da auf dem Schloss Hohenzollern gemacht. Und dann habe ich natürlich durch das Schwäbische Ländle bin ich rumgefahren mit meinem und in der Oper und zur Liederhalle. Ich hatte einen Pressepass für alle Konzerte. Ella Fitzgerald, Duke Ellington, alle die Blues. Ich war
da
immer
als Journalist richtig der Bühne, profitiert von der Zeit
der Bühne
von damals.
Und dieser großen Leuten persönlich hier Auge in Auge zu sitzen, zu reden. Meine Helden.
Jetzt war ja der Ursprungsplan, eigentlich zurückzugehen in die USA. Wann fiel die Entscheidung zu sagen, nee, ich bleib doch hier?
Ja, das ist schwer zu sagen. Horst Jankowski, glaube ich. Horst hat mich entdeckt und hat mich, Herr Wolfgang Röhrig, das war Redakteur, Musikredakteur zu Deutsche Rundfunk damals, lange vor SWR. Und da hat er mich kennengelernt. Ich bin da über eine Freundin, zu einem Dings bei Horst eingeladen. Und dann wurde ich Sänger in seinen Jazzchor. Und da habe ich dann natürlich Leute kennengelernt im Geschäft, die ich nie hätte kennenlernen können als GI. Ich war noch GI. Das ist mein letztes Jahr. Und da hatte ich ein Vespa, da bin ich von Robinson Bergs in die Stadt runtergefahren und habe dieses Deutschland ich wollte wissen.
Kann man das so sagen? Die Kultur hat sie gepackt und deswegen sind sie hier geblieben?
Ja, und nicht nur das, sondern ich konnte nicht verstehen, 12 Jahre Hitler und so, und dieses Deutschland, dieses Wahnsinnsland, Kultur, Philosophie, Dichtung, nicht Lessing, Goethe, Beethoven, dann Hitler? Ha? Und da habe ich mich hinein, ich wollte wissen, warum. Und dann lernte ich Zeitzeugen. Ich war immer in Gaststätten, bin ich reingegangen, so Stammtische, bin ich rein, als Schwarze, die Tür geht auf, ich sag, dann komme ich rein und die Leute erstaunt, habe ich schon erzählt, nicht? Ich wurde immer neugieriger und dazu kamen dann zufällige Begegnungen mit Leuten, die halt mich dann aufnahmen und mitnahmen.
Wenn jetzt einerseits auf die Geschichte gucken, die sie erlebt haben, und das Deutschland sich gerade angucken, was wieder sehr gespalten wirkt.
Oh,
was ist da Ihre Botschaft? Was möchten Sie mitgeben?
Was soll ich mitgeben? Achtung, aufpassen und versuchen, sich auf der richtigen Seite zu stehen und zu sehen, was die Geschichte uns gelehrt hat. Hoffentlich uns gelehrt haben, dass wir nicht wieder diesen braunen Weg wieder gehen und dass diese bestimmte Partei mit den drei Buchstaben und diese blaue Farbe, dass man da ein bisschen aufpasst, dass man checkt, wo die hinwollen. Genau wie in den USA und in Frankreich und in England.
Können Sie nachvollziehen, Holland, dass die Unzufriedenheit über die aktuelle Politik sehr groß ist?
Natürlich, ist immer Unzufriedenheit. Das ist immer das Problem. Populismus und diese Geschichte kommt immer, weil die Politik nicht in der Lage ist oder scheinbar nicht in der Lage ist, die Probleme richtig anzusprechen und Führung zu beweisen. Es ist kompliziert.
Der Terroranschlag der Hamas auf Israel jährt sich heute. Inwiefern treibt Sie das als Künstler um?
Ah, es war schrecklich. Und das ist, was mich so ärgert oder was ich nicht verstehe, dass Menschen diesen Tag quasi so zur Seite schieben, nur weil ein Netanyahu eine schlechte Politik macht gegenüber Gaza, einen furchtbaren, unmenschlichen, fast kriminellen Politik gegen Gaza. Und man entschuldigt aber dann dafür 7. Oktober, was unmöglich ist. Man kann sowas nicht vergleichen. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Natürlich, beides Tragödien, aber eine ist eine politische Entscheidung von einem rechten, leider Gottes, von einer nationalistischen Politik getriebenen Ministerpräsidenten, dieser Netanyahu. Wir wissen gar nicht genau, wenn man seine Politik verfolgt von früher, was er will. Er will keine Zwei-Staaten-Lösung, das will er nicht. Und er kämpft dagegen seit Ewigkeiten. Und das zwingt Amerika auch so in eine furchtbare Position, für Israel da zu sein, aber gleichzeitig zu sagen, aber so nicht.
Und gerade ein wichtiges Thema im US-Wahlkampf. Es scheint gerade, als würde sich die Situation mehr und mehr hochschaukeln. Ja. Kann denn US-Präsident Biden deeskalierend wirken?
Ja, was kann er machen? Wenn er sagt jetzt, er ist nicht dafür, diese Bombardierung von Atomanlagen, natürlich klar. Auf der anderen Seite sagen Israelis, wenn wir jetzt nicht machen, was ist in 2 Jahren, wenn sie denn doch eine Waffe haben? Dann ist es zu spät. Da ist auch was dran. Militärisch könnte man argumentieren, ja, man muss es zuschlagen, jetzt schon. Aber auf der anderen Seite ist das auch völkerrechtlich falsch. Auf der anderen Seite, Israel hat Feinden und diese Feinden sagen laut und deutlich, was sie mit Israel machen wollen. Die Auslöschung der jüdischen Staat. Und das ist, was Hezbollah und Hamas machen will. Und deshalb sage ich auch die Leute, die pro Palästina, ich auch bin pro dieses Volkes. Nur man darf nicht vergessen, dass Hamas und Hezbollah, die sind dort die Mächtigen. Und dieses Volk sind Opfer von diesen terroristischen Vereinigungen und diese Organisationen. Und Israel muss sich verteidigen. Das ist eine verzwickte Geschichte.
Wenn wir den Fokus da weiter auf den US-Wahlkampf halten, Kamala Harris muss Position beziehen. Wird Israel da gerade im Wahlkampf zur Gretchenfrage?
Für die Massen der Amerikaner glaube ich nicht, aber für eine bestimmte, zum Beispiel in Michigan gibt es sehr viele...
Israelfeindliche Demokraten.
Nein, israelfeindlich nicht, sondern israelkritisch, sagen wir es so. Sie sind nicht feindlich. Sie sind die Politik Israels. Man mischt dies immer wieder zusammen. Es geht um die Politik eines bestimmten Politik...
Aber Sie werfen der US-Regierung vor, Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu finanzieren.
Es sind, ja gut, Krieg bringt mit sich leider Gottes diese Tod von Zivilisten. Wenn Hamas die Zivilisten benutzt als Schild, wenn sie ihren Hauptquartier, ihre Waffen verstecken in Wohngegenden, unter Krankenhäuser, ja natürlich, denn was sagt denn der Angreifer? Denn muss ich, wenn ich sage, wie komme ich an diesen Leuten ran? Ich muss leider da Bombe rein tun, wo ich weiß, ein Krankenhaus steht. Ich kann nur sagen, geht aus dem Krankenhaus, verlasst diesen Krankenhaus, unter euch ist ein Hamas-Hauptquartier oder Hamas-Versteck. Es ist verzwickt, aber auf der Seite politisch wie militärisch eine sehr komplizierte Geschichte. Wie lange soll Israel es aushalten, diese Feinde, diese Hezbollah und Hamas zu tolerieren? Es ist tragisch und die Israelis sagen, das ist die schlimmste Katastrophe seit dem Holocaust. Die Juden sagen, das jüdische Volk, wir lassen es nicht wieder mit uns passieren. Nie wieder. Und da musste man das schon verstehen, dass das geht nicht. Man kann das nicht ignorieren. Nur man muss sehr kritisch sein gegenüber einem Herrn Netanyahu. Denn seine Zielsetzung ist etwas anders, als was eine Lösung wäre.
Was ärgert Sie an der heutigen Diskussionskultur? Gibt es da was?
Ja, dass man nicht mehr diskutieren kann oder nicht mehr streiten kann, ohne dass es so eine, ja, dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen, dass es einen Middle Ground gibt, dass es eine, wo wir uns treffen können und andere Argumente haben können, ohne dass wir beleidigen oder sagen, nur ich habe Recht und Sie nicht, sondern diskutieren, streiten sogar, aber mit Argumente und fair bleiben und Fakten akzeptieren. Man akzeptiert Fakten nicht mehr. Denn heute dieses Wort alternative Fakten von dieser furchtbaren Frau in Amerika, die das gebracht hat in Beziehung auf Trump. Es gibt keine alternative Fakten, es gibt nur Fakten. Und dieses Populismus, was daraus entstand, ja, Sie sagen, dass Sie Recht haben, ich sage, ich habe Recht. Jetzt beweise mich, dass Sie Unrecht haben. Ja, ich kann keine Beweise bringen, wenn Sie sagen, meine Beweise sind Fake News oder Fake. Das heißt, dieses Auseinanderdriften von das gesunde Austausch von Ideen und Argumente. Es ist vorbei, es ist grauenhaft. Und das natürlich, die sozialen Medien spielen eine Riesenrolle, leider Gottes. Und diese Klickkultur, diese Clickbait, nicht wahr? Wie kriegen die Leute, dass sie immer wieder meinen Sender oder immer wieder zu mir, ich will mehr Klicks haben als der Sender. Und wir müssen da dieses Thema bedienen, obwohl wir wissen, stimmt nicht, aber das bringt Hörer, es bringt Klicks.
Differenzierte Betrachtungen kommen dazu kurz. Vielleicht können wir ein Beispiel aus Ihrer Biografie nehmen. Sie hatten nämlich einen Song gegen rechts produziert und auch das sorgte für Diskussionen.
Wir haben meine Verein heißt heißt nichtmituns.org, ein Wort, nichtmituns.org. Und diese Verein habe ich mit Christian Uhde zusammen gestartet.
Dem ehemaligen Oberbürgermeister Münchens.
Ja, OB Münchens, am längsten, 21 Jahre war OB, ein wunderbarer Mensch, heute noch. Und diese Organisation war, wir wollen 100.000 Unterschriften gegen Rassismus und Antisemitismus in München, Münchner Raum. Und da haben wir dann, ich habe einen Song gemacht, nicht mit uns, und dieser Song, da habe ich, die Katja Epstein ist dabei und ein paar andere Kollegen, und viele, viele Kollegen haben mitgewirkt. Und da haben wir ein Video, und da am Schluss wollte ich die Halle fordern. Didi hat gesagt, er macht ein kleines Statement. Und das haben wir gedreht, geschickt, war schon eingebaut in das Video. Und dann haben wir auch die Frau Knobloch, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in München, ältere Dame, aber sehr angesehen. Und sie war froh dabei zu sein, bis sie erfuhr, nachdem das Video fertig war, der Hallervorden ist dabei? Oh nein, dann will ich nicht dabei sein.
Aus welchem Grund?
Weil sie fand, er hat mal ein Gedicht, ist es noch online, YouTube, Gaza, dieses Gedicht, wo er natürlich dieses Problem mit Gaza und dieser Angriff der Israelis und der Leiden dieser palästinensische Volk und die vielen Kinder und Frauen, die unschuldigen Menschen, die da ihr Leben verloren und ihr Zuhause und so weiter. Und am Schluss hat er einen Satz, wo er sagt, er fragt quasi in die Kamera, sowas könnte es sein, dass es auch Genozid ist. Und da hat die Frau Knobloch gesagt, das geht nicht, weil ich kann nicht in ein Video zusammen sein, wenn dieses von einem Deutschen ausgesprochen wird. Mein Freund Christian Uhde sagt, ja, das Ron, da müssen wir aufpassen. Wir müssen entweder die da raus, einfach Hallervorden rausnehmen, oder die Frau Knobloch. Ich habe gesagt, beide kommen raus, weil das hat keinen Sinn. Und ich habe die dann das erklärt, warum, wieso. Er hat es verstanden, aber es war natürlich schwierig, denn Freiheit der Meinungsäußerung, warum nicht? Aber
es zeigt, wie schwierig die Diskussionskultur
geworden ist. Darf ein Deutscher das Wort Genozid gegenüber Juden oder gegenüber, darf man das? Und das ist dieses Problem, diese Empfindlichkeit auf beiden Seiten, verstehe ich. Nur auf der einen Seite, ich sage, hör auf, das über jüdische Probleme. Es hat nichts mit Juden zu tun, sondern ein israelisches politisches Problem. Einen Politiker, der sich vom Gefängnis, er will sich raushalten, der weiß, dass, wie Trump, dass wenn er verliert, kommt er schon vor Gericht und wir wissen.
Viele sagen, Netanyahu braucht im Krieg, um an der Macht zu bleiben.
Genau, er braucht, ich glaube es leider auch. Der weiß genau, dass solange er das aufrecht halten kann, wird er verschont bleiben. Das ist schrecklich. Und dass er denn dieser Tanz mit dieser extrem rechte Partei macht und so weiter. Es ist grauenhaft zu schauen, wie in Israel dieses Land auch gespalten ist. Denn sie wollen ja militärisch gewinnen und geschützt sein. Gleichzeitig wollen sie aber nicht ungerecht gegenüber Palästinensern sein. Und sie wollen, viele Israelis wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Amerikaner wollen es. Europa will es. Nur Russland gerne nicht. Die wollen gern stören. Bitte, immer lassen wir immer wieder was da. Es ist gut so. Nicht in Balance, keine Balance hinbekommen. Damit wir die Amerikaner ein bisschen immer wieder, Syrien etc., Irak, Iran. Es ist ein it's a mess. And the sad thing is, people don't see it correctly. They don't see the problem. Das Problem ist, wir müssen gegenüber Netanyahus Politik gegen ihn, nicht gegen die Juden. Hören wir auf, die Juden. Meine Freunde hier, die demonstrieren in Berlin und überall, jetzt morgen, heute, hör auf, das mit Juden zu vergleichen. Es geht um eine israelische Politik, die falsch ist.
In dem Programm Hautnah berichten Sie über Ihre Biografie, ein volles Leben. Wir erleben Sie mit so viel Energie und dennoch auch als sehr nachdenklichen Menschen. Welcher Anteil überwiegt denn im Augenblick?
Ich war immer, so als Teenager war ich, mein Mittelname, mein Kosename war der Anwalt, Ronnie the Lawyer. Ich war immer, mischte mich immer ein, wo ich nicht...
Zu der Gerechtigkeit
hin. Immer furchtbar, in der Armee auch, deshalb hatte ich Probleme in Virginia und Georgia, weil ich meinen Mund immer aufmachte, etc. und so weiter, wenn ich Rassismus erlebt oder erleben durfte, hier in Deutschland auch. Und das hält mich, ich meine, dumm bin ich so ein Belafonte-Fan, weil er hat es auch gemacht, das sagt der Künstler. Sein Motto war, er sagte, wir müssen Hass und Gewalt mit Herz und Verstand entgegentreten. Und er sagt, der Künstler ist verpflichtet dazu, denn es lohnt sich nicht, ein guter Entertainer zu sein. Das reicht nicht, sagt er. Sondern wir Künstler müssen den Menschen nicht nur zeigen, wie das Leben so ist, sondern wie das Leben sein sollte. Und er glaubt, dass er Künstler ist, diesen Beruf verlangt es, ob Sänger, ob Schauspieler, egal, dass man die Wahrheit, Truth.
Es gibt in der Geschichte andere Beispiele, wenn man an Richard Wagner denkt, ein Antisemit und der noch ein großer Komponist. Die Frage ist immer, Werk und Autor, wie kann man es voneinander trennen?
Das ist es eben, ja. Ja, viele sagen, dass manche Künstler waren privat widerliche Personen und dafür war ihre Kunst so großartig. Das ist ein Mysterium. Aber ich bin der Meinung, in diesen modernen Zeiten, wo wirklich es darauf ankommt, Flagge zu zeigen, wenn man Ungerechtigkeit um sich herum, ob das privat ist. Ich habe meine Schultour für Toleranz, wenn ich durch die Schulen gegangen bin, mit den jungen Leuten. Da habe ich immer gesagt, Kinder, ihr seid zwar jung, ihr seid zwar Teenager, ihr seid noch nicht erwachsen, aber ihr habt Meinungen. Und wenn ein Lehrer oder jemand, ein Erwachsener, eine Familienmitglied, Papa, Onkel, sagt einen Blödsinn über einen Ausländer und du bist anderer Meinung, sag's laut und deutlich, nein, Dad oder nein, Onkel John oder bin ich nicht deiner Meinung. Stimmt nicht. Man muss dafür einstehen, für was man glaubt. Auch wenn es unangenehm werden könnte.
Dennoch, Sie haben ja auch als junger Teenager schwierige Zeiten erlebt. Sie haben da heute Vormittag schon von berichtet, dass Ihr Onkel dann dreimal kam und Sie immer wieder so rausgeholt hat, als Pflegefamilien auf den richtigen Weg gebracht hat. Wir wollten darüber sprechen, was Sie denn dann zum politischen Menschen hat werden lassen, offenbar ja auch in jungen Jahren.
Ich wollte Anwalt werden sowieso. Ich hatte ein Scholarship zur Dartmouth University 1960 bekommen. Das heißt, damals wollten die weißen Schulen mit Schwarzen sich integrieren. Und dann hat mein Onkel gesagt, Ron, lieber erst Armee und die Welt sehen und so. Weil er wusste, ich hatte eine emotionale, schwere Zeit als Kind. Und diese Trauma, keine Mutter, keinen Vater zu haben, so richtig, das musste ich überwinden. Und da habe ich natürlich, als ich nach Deutschland kam, da war ich mittendrin. Hier in einem Land, was 12 Jahre unter der schrecklichsten Regime diesen Planeten existiert hat.
Haben Sie sich mit der deutschen Nazizeit auseinandergesetzt?
Und wie? Ich habe alles gelesen, was ich konnte. Ich habe Gespräche geführt mit ehemaligen Offizieren der Wehrmacht. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich habe gelesen. Ich wollte wissen, warum. Und dann war ich so stolz, als ich merkte, dass dieses Deutschland nach so einer furchtbaren Zeit zum Musterdemokratieland wurde. In vielen Hinsichten demokratischer als USA, meiner Meinung nach. Und wie sie dieses Problem mit den Juden, wie sie damit umgegangen ist, in der Presse, in den Medien, im Fernsehen, im Radio, Zeitzeugen, dieses, wir schauen uns an, wir schauen, was haben wir damals gemacht. Nie wieder, nie wieder. Ich war so beeindruckt. Und die Verfassung, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gibt in keine Verfassung der USA oder überall. Und dann heute, ein Jude kann nicht durch die Straße laufen, ohne dass angespuckt wird. Ich habe jüdische Freunde, die können ihren Kippers nicht mehr tragen. Ich habe es erlebt in Köln, ich sah ein Café sitzen, wie ein Jude, ein Mensch von einem jungen Typen angebrüllt wurde gegenüber. Wollte aufstehen und der ist weggerannt. Vor Jahren. Das heißt, dass das hier passieren kann wieder. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur Deutsche sind, sondern leider Gottes Menschen aus dem Nahen Osten, die hier zu Hause sind, als Neumigranten oder dass sie diesen Recht verletzen, in einem freien Land sich so zu benehmen, wo sie wissen, dass dieses Land eine ganz andere Geschichte hat und eine Verantwortung gegenüber, nicht nur Juden, gegenüber Menschen. Weil die Menschenrechte wurden hier in diesem Land so verletzt wie kaum ein anderes, außer die USA und England und Frankreich und anderen Ländern. Aber die KZs, diese Hitler-Regime. Und dann heute wieder? Das ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe nicht, warum die Politik nicht entschieden und lautstark wirklich nicht nur Bundesebene, sondern Landesebene dagegen geht. Und zwar offiziell hart. Das geht nicht. Dieses Land darf nie wieder in diesen braunen Scheiße wieder reinrutschen. Und deshalb meine nicht mit uns.org. Bitte schön reinschauen.
Es ist ganz interessant, Sie zu beobachten, weil Sie mit ganz viel Energie hier auch im Studio sind. Darf ich Sie denn jetzt kurz vor der Mittagspause nochmal nötigen, was zu singen? Sie sind ja morgen mit Ron Meets Harry auf der Bühne.
Ja, klar. Ich meine, man darf Zuversicht nicht aufgeben. Man muss immer glauben, dass es besser wird. Ich wollte den Song nicht von Harry singen, sondern einen anderen Song, der aber auch diesen Zuversicht, diese nicht aufgeben wollen, vielleicht ausdrückt. Ha?
Gerne.
Ohne Begleitung, ne? A cappella.
Wir nehmen sie pur.
Ja, ja. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day.
Yes.
Yes, I can make it. Und so weiter und so fort.
Super. Jetzt was zu beobachten, Sie haben die Augen erstmal zugemacht. Ist das
ja
wichtig für die Konzentration?
Ja, weil ich keine Band hier habe, keine Musiker. Hallo, ich muss doch irgendwo mal mich zurechtfühlen. Ja. Nein, nein, es ist auf der Bühne mache ich die Augen auf natürlich. Aber ich wollte hier, es ist ein bisschen trocken hier drin. Aber dieses Lied von Johnny Nash sagt alles. Man darf nicht das Negative immer dieser positive Sache sehen und nicht nur sehen, sondern eher hoffen.
Was kann denn die Kunst für die Demokratie vielleicht erreichen? Gibt es da etwas?
Die Aufmerksamkeit von Menschen erwecken, das Richtige zu tun. Und unsere menschliche Seite zu betonen und immer wieder zu erinnern, was früher war und was nie wieder sein darf.
Ja, jetzt Sie ganz persönlich haben jetzt als Künstler so viel erreicht. Gibt es denn auch Träume, die Sie sich erfüllen wollen?
Weiterhin zu machen, was ich mache, weiterhin ein Publikum zu begeistern, weiterhin stehende Ovationen vor mir zu sehen, Leute in Tränen in den Augen und zu mir kommen nach der Show, nach meiner Veranstaltung, sagen, Herr Williams, das war Gottesdienst, Dankeschön. Weil dieser Beruf ist so schön, weil du kriegst sofort die Bestätigung, sofort, du hast jemanden erwischt, und zwar nicht nur im Gehirn, sondern da.
Im Herzen.
In diesen, ja. Und das ist so wichtig. Und das kann nur die Kunst.
Für viele Menschen bedeutet das einfach mal auch raus aus dem Alltagsstress, raus und weg von den Sorgen.
Ja.
Jetzt gibt es auch Politologen, die beispielsweise analysieren, naja, es gibt so ein weit verbreitetes Gefühl, dass sich die Politik nicht um die Belange der Menschen kümmert, zum Beispiel um Infrastruktur oder öffentlichen Verkehr.
Oder wie ein Herr Söder in Bayern, der jetzt Musik und Sport und Kultur rausstreicht, das Geld weg und nur auf Mathematik und so weiter. Das heißt, die jungen Leute das wegnehmen, was sie brauchen. Die brauchen was für die Seele, die brauchen Musik, Ethik, Musik, Kunst. Nein, das ist nicht so wichtig. Wir wollen Zombies, lauter Roboter.
Ja, auch das Grundsätzliche, dass es vor der Haustür erstmal funktioniert, dass die Schlaglöcher nicht so groß sind und dass der Bus kommt.
Ja, die müssen
und
auch erfüllt werden. Also, natürlich. Ja. Mein Bitte ist, dass ein Herr Olaf Scholz innig lernt, Kanzler zu sein und zu führen. Bitte schön, Olaf, bitte. Ich habe für dich ja Wahlkampf gemacht in Hamburg damals und für die SPD sehr viel gemacht. Bitte. Schau deinen Herrn Brandt an, schau sogar der Schröder, da ich viele Kritik habe und den Gerhard, aber er konnte Kanzler. Und vielleicht solltest du mal auf den Tisch hauen und dann anfangen, dieses Land wieder in die letzte Zeit, die du noch hast, beweisen, dass du Kanzler sein kannst und dieses Land wirklich aus diesem Scheiß rausbringst. Bitte, tu es. Bitte,
wäre eigentlich
bitte,
schon
bitte,
ein
bitte.
Schlusswort, weil Sie gerade Brandt angesprochen haben. Haben Sie nicht damals als politischer Kabarettist Willy Brandt imitiert? Können Sie das noch?
Ja, aus unsere Partei besteht darauf, dass wir die CDU immer wieder mit ihren Politik kritisieren wollen, aber wir wollen natürlich unsere Politik weiter vorantreiben. Unsere amerikanischen Freunde haben uns natürlich da mit ihren Politik, mit den Raketenstationierungen nicht so begeistert, aber die sehen, ich meine, das ist so trocken, ein bisschen trocken.
Und Sie können stundenlang
aber machen. Wenn ich richtig mich verirre.
Ron Williams, unsere Zeit ist rum, Sie könnten stundenlang weitererzählen.
Und
das
Kanzler.
Machen Sie.
Er war mein Lieblingskanzler.
Morgen Willi. Abend im Kapitol und übermorgen in
morgen
Stuttgart.
Morgen Abend im Kapitol und mit Ron Williams, Harry Belafonte und am 10. im Theaterhaus in Stuttgart, wo ich schon über 30 Mal war mit Sweet Soul Music und Motown mit Klaus Gassmanns Truppe, wo wir auch bald wieder sein werden. Bitte schaut vorbei. I'd like to see you guys in the theater and learn about this great man, Harry Belafonte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.